Europe has already more than 200,000 kilometers of railway lines connecting our countries, connecting our regions, and connecting our cities. But despite the enormous work and the enormous network that we have, too many Europeans still experience rail traffic as complicated.
Wer mit dem Zug durch Europa fahren will, sitzt oft stundenlang an der Reiseplanung. Das Suchen nach Verbindungen ist kompliziert und das Buchen von Tickets umständlich. Und deshalb hat EU-Verkehrskommissar Apostolos Tsitsikostas nun ein Paket auf den Weg gebracht, das das Reisen über Ländergrenzen hinweg vereinfachen soll.
Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt der TAZ und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo, ihr hört das Klima-Update vom 15. Mai 2026 und das sind heute unsere Themen. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass der CO2-Preis in Deutschland nächstes Jahr nicht steigen wird. Was das für das Klima bedeutet, gucken wir uns gleich an. Dann reden wir über Warnungen vor einem heftigen El Niño dieses Jahr. Und zum Schluss geht es noch um das klimafreundliche Reisen mit dem Zug. Das will die EU nämlich einfacher machen.
Super, lass uns anfangen. Der CO2-Preis für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas soll nächstes Jahr nicht steigen. Darauf haben sich Union und SPD im Koalitionsausschuss in dieser Woche geeinigt. Für Menschen mit Verbrennerauto oder Öl- bzw. Gasheizung bleibt der Preis pro ausgestoßener Tonne CO2 also weiter bei 55 bis 65 Euro. Aus der Union heißt es, das wäre nicht vermittelbar gewesen, wenn jetzt der Preis im kommenden Jahr stiege, und zwar wegen des Iran-Kriegs, denn die Preise für fossile Brennstoffe wie Öl und Gas, die sind ja dadurch deutlich teurer geworden, auch ohne einen weiter erhöhten CO2-Preis, der ja die klimaschädlichen Energieträger durch Preissteigerungen weniger attraktiv machen soll.
Ja, lass uns doch mal kurz gucken, wie das funktioniert mit dem CO2-Preis. Den zahlen Verbraucher nämlich nicht direkt. Zahlen müssen ihn erstmal die Unternehmen, die Benzin, Diesel, Heizöl oder Gas verkaufen. Die müssen nämlich CO2-Zertifikate pro Tonne CO2 kaufen, wenn sie fossile Brennstoffe auf den Markt bringen. Und dann geben sie ja die Kosten in der Regel an die Kunden weiter. Und ganz überraschend kam der Beschluss der Regierungskoalition nicht, denn schon im vergangenen November hatten sich Fachpolitiker aus Union und SPD darauf informell geeinigt, also nicht die Spitzenpolitik, sondern ein paar Ebenen darunter. Das wurde nötig, weil der zweite europäische Emissionshandel nach hinten geschoben wurde. Der hätte nämlich eigentlich schon 2027 greifen sollen und den deutschen CO2-Preis im Tanken und Heizen obsolet machen sollen. Aber jetzt soll er eben erst 2028 starten.
Nur zur Einordnung, den europäischen Emissionshandel, den gibt es eigentlich schon seit 2005. Das ist der, also jetzt sagen wir mittlerweile ETS 1, also Emission Trading System 1, also erster Emissionshandel dazu, denn ein zweiter soll eben kommen, denn der erste gilt nur für die Stromproduktion und die Industrie. Der neue Emissionshandel 2 wäre dann eben für Verkehr und Gebäude. Also fürs Tanken und Heizen. Und Deutschland hat für diese Bereiche eben bisher einen nationalen CO2-Preis. Das ist der, um den es jetzt geht, der eben eigentlich vom europäischen System abgelöst werden sollte und es jetzt erstmal nicht wird. Für die Verschiebung auf 2028 haben sich vor allem Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn stark gemacht. Die Sorge dort war nämlich, dass Heizen und Autofahren für viele Leute einfach zu teuer werden könnten. In diesen Ländern sind die Einkommen ja auch im Schnitt ein bisschen niedriger. Viele wohnen in schlecht gedämmten Häusern und es wird noch extrem viel mit Gas, Kohle oder Öl geheizt. Und Elektroautos gibt es auch nicht so viele.
Ja, Deutschland hat den nationalen CO2-Preis für Heizen und Tanken 2021 eingeführt. Man wollte nicht auf die EU warten, sondern ja sofort anfangen, Emissionen aus Verkehr und Heizen zu verteuern. Und sobald der Emissionshandel 2 kommt, soll der deutsche nationale CO2-Preis darin aufgehen. Der Preis wurde dafür gesetzlich bis 2026 festgelegt, aber eben nicht für danach. Und deshalb war dafür jetzt eine neue Einigung nötig.
Ja, und dass der Preis jetzt nicht ansteigen soll, das ist ein handfestes Problem, und zwar eines für den Staatshaushalt. Geregelt ist nämlich auch, was mit dem CO2-Geld passiert. Das geht an den Bund, das fließt genauer gesagt in den Klima- und Transformationsfonds. Das ist ein Sondervermögen des Bundes, also ja, ein zusätzlicher Geldtopf neben dem eigentlichen Bundeshaushalt. Und der ist reserviert für Klimaschutz- und Energiewendeprojekte, also für den Umbau Richtung Klimaneutralität. Damit wird zum Beispiel der Einbau von Wärmepumpen gefördert, die energetische Sanierung von Häusern, der Ausbau von E-Ladesäulen und auch in der Industrie der Umbau hin zu klimafreundlicher Produktion.
Ja, bleibt der CO2-Preis im nationalen Emissionshandel 2027 auf dem bisherigen Niveau, dann reißt es ein Loch in den Klima- und Transformationsfonds. Denn das Bundesfinanzministerium hatte für seine Haushaltsplanung nämlich angenommen, dass der CO2-Preis beim Heizen und Tanken 2027 schon bei 80 Euro je Tonne CO2 liegen wird. Dem Fonds fehlen deshalb Einnahmen in Höhe von 4 Milliarden Euro. Und für den Umbau hin zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft stehen damit weniger Mittel zur Verfügung. Oder der Bund müsste das an anderer Stelle ausgleichen. Das ist aber quasi angesichts der Haushaltslage in Deutschland eher unrealistisch. Das Bundeskabinett hat ja erst Ende April die Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2027 beschlossen und alle Ministerien sollen weniger Geld ausgeben und gleichzeitig will der Staat auch mehr Schulden machen.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Jetzt gerade, während wir hier am Donnerstagnachmittag sprechen, tagen in den USA ExpertInnen der Wetterbehörde NOAA und machen sich Sorgen um möglicherweise neue Wärmerekorde in den Ozeanen, speziell im Pazifik. Ja, wenn ihr den Podcast jetzt hört am Freitag, sind da vielleicht auch schon neue horrormäßige Schlagzeilen in der Welt. Und in den vergangenen Wochen gab es die auch schon regelmäßig von verschiedenen WissenschaftlerInnen. Und deswegen gucken wir uns heute zusammen an, worum es eigentlich geht.
Ja, die Vorhersagemodelle prophezeien in diesem Jahr ein besonders starkes El Niño. Die NOAA hat vor ein paar Wochen schon mal eine Mitteilung herausgegeben. Auch der Deutsche Wetterdienst rechnet damit. Es geht um ein Wetterphänomen, das die Meeresströmungen im Pazifik nahe den Äquator durcheinander bringt. El Niño wurde es im 17. Jahrhundert von peruanischen FischerInnen getauft, weil es vor allem um die Weihnachtszeit auftaucht. El Niño heißt ja auf Spanisch der Junge und hier im Speziellen El Niño de Navidad ist also das Christkind gemeint. Und die FischerInnen merkten damals, dass ihnen um die Weihnachtszeit plötzlich keine Beute mehr in die Netze ging. Die Fischschwärme vor ihrer Küste waren verschwunden und hinzu kamen andere Besonderheiten, die wir heute Extremwetter nennen würden. Also zum Beispiel heftige Regenfälle, zerstörerische Stürme oder längere und heiße Hitzewellen mit Ernteausfällen und Hunger.
Genau, damals war das wohl ein Grund für Stoßgebete, deswegen vielleicht auch der religiöse Bezug. Mittlerweile ist das Phänomen gut untersucht und wir wissen, es gibt nicht jedes Jahr ein El Niño, sondern unregelmäßig, im Schnitt so alle 4 Jahre. Und genau, lass uns noch mal kurz gucken, was passiert da jetzt? Also die Passatwinde wehen da im Pazifik normalerweise von Ost nach West, was warmes Ozeanwasser von Südamerikas Küsten Richtung Indonesien und Australien treibt. Im El Niño-Jahr schwächeln die Passatwinde aber und dann erwärmt sich der Ozean vor den Küsten Chiles, Perus und Kolumbiens sehr stark. Das lässt vor Ort Nahrungsketten zusammenbrechen und sorgt weltweit für Wetterextreme.
Ja, und wie gesagt, benannt wurde das Ganze schon im 17. Jahrhundert, noch lange vor der Industrialisierung, die die massenhafte Verbrennung fossiler Kraftstoffe und damit die Klimakrise ausgelöst hat. Es geht also um ein natürliches Klimaphänomen. Und warum reden wir trotzdem hier im Klima-Update darüber? Ja, das liegt daran, dass es Querverbindungen zur Klimakrise gibt, beziehungsweise, wie gesagt, El Niño führt zu extremeren Wetterereignissen, aber mittlerweile ist ja die Ausgangslage eben schon extrem. Das heißt, Durch El Niño wird zum Beispiel eine durch den Klimawandel ausgelöste Hitzewelle möglicherweise noch krasser.
Ja, und als würde das nicht schon ausreichen, deuten Studien auch darauf hin, dass der El Niño selbst durch die Klimakrise noch stärker wird. Also die Verstärkung wird noch stärker. Das zeigen Rekonstruktionen der Geschichte, aus denen sich ableiten lässt, wie sich El Niño zu Zeiten unterschiedlichen CO2-Gehalts in der Atmosphäre verhalten hat. Und da zeigt sich, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und der Intensität, Extremität und Häufigkeit auch von El Niño.
Ja, das betrifft, by the way, auch nicht nur den Pazifikraum. Beispielsweise werden durch El Niño die Niederschläge des indischen Monsun intensiver. Regen in Ostafrika wird dagegen geringer, was dort zu Dürren führt. Und El Niño beeinflusst die Strömungspumpe in der Antarktis, heizt die Arktis weiter auf und sorgte beispielsweise 2024 für Regenfluten in der Wüste auf der arabischen Halbinsel und führt auch in Europa zu lang anhaltenden Dürren. Ja, die letzte Hochphase war zwischen November 2023 und Januar 2024, was nach der Erhebung der Weltmeteorologieorganisation das fünftstärkste bislang registrierte El Niño-Ereignis war. Als bislang stärkstes gilt das aus dem Jahr 1997. Da gab es durch das ausgelöste Extremwetter Schäden in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar und mehr als 23.000 Menschen starben.
Welche Auswirkungen extremes Wetter hat, das hängt natürlich nicht nur mit seiner Stärke zusammen, sondern auch mit der Vorbereitung darauf. Da ist ja seit 1997 hoffentlich auch ein bisschen was passiert. Aber natürlich ist es trotzdem total verständlich, dass die ExpertInnen die Lage rund um den El Niño eben aufmerksam und auch mit einer gewissen Sorge verfolgen. Wir widmen uns jetzt unserem dritten Thema für heute und es wird erfreulicher, versprochen. Es geht um Urlaub. Hast du schon was vor im Sommer?
Ja, ich will ein paar Tage mit meinem Neffen verbringen. Der wird nämlich eingeschult in diesem Jahr und vielleicht verreisen wir auch ein paar Tage, aber das steht noch nicht fest.
Cool, ja, meine Pläne sind auch noch nicht festgezurrt, aber möglicherweise fahren wir mit dem Zug irgendwie in so ein ganz kleines Dorf in Schweden und wissen auch noch nicht so ganz genau, wie das funktionieren wird und wie lange das dauert. Und das passt auch zum nächsten Thema, denn die EU will solche Bahnreisen in Europa vereinfachen. Und dafür hat die EU-Kommission ein Bahnreisenpaket vorgestellt. Bisher ist es ja so, dass man bei Bahnreisen ins europäische Ausland eben meist mehrere Fahrkarten braucht, nämlich halt von den jeweiligen Bahnunternehmen der jeweiligen Länder und da braucht man dann auch deren einzelne Websites oder Apps, erst recht, wenn man von irgendwelchen Rabatten profitieren will, die vielleicht anbieten. Das ist machbar, aber echt nervig zu buchen. Genau, es ist auch total kompliziert, da länderübergreifende Preisvergleiche anzustellen. Die Transparenz ist gering und bei Verspätungen ist dann unklar, wer haftet eigentlich. Und all das soll sich ändern. Künftig soll gelten One Journey, One Ticket, Full Rights. Also eine Reise, eine Fahrkarte, volle Rechte für die VerbraucherInnen. Und laut der EU-Kommission könnte das auch die Ticketpreise für die KundInnen senken, nämlich um so 5%. Und dadurch würden dann auch mehr Leute Zug fahren, ist die Annahme.
Ja, und das wäre fürs Klima natürlich super, wenn für innereuropäische Reisen häufiger der Zug und seltener das Flugzeug genommen würde. Dass die EU-Kommission irgendwas will, heißt aber natürlich erstmal noch nicht, dass es direkt passiert. Sie hat das Vorschlagsrecht innerhalb der EU und jetzt müssen sich aber erst noch die 27 EU-Mitgliedstaaten und das Europaparlament auf eine Reform einigen. Selbst danach dürfte es noch 1 bis 2 Jahre dauern, bis sie in Kraft tritt. Also jetzt, diesen und nächsten Sommerurlaub wird es das alles wohl noch nicht geben, vorsichtig gesagt.
Und an Bord kriegen muss die EU natürlich auch noch die Zugunternehmen. Und ausgerechnet die Branche ist skeptisch. Dabei würde sie ja durchaus auch profitieren, könnte man meinen, wenn ihr Verkehrsmittel insgesamt attraktiver wird. Aber sie müssten eben ihre Reservierungssysteme öffnen und die Kundendaten weitergeben und die Preisgestaltung transparenter machen. Teilweise konkurrieren sie ja auch miteinander. Also man kommt zum Beispiel mit dem ICE, also mit der Deutschen Bahn von Berlin nach Wien oder eben auch mit dem Nachtzug der österreichischen ÖBB. Und das sagt zum Beispiel der Chef des Verbands Europäischer Bahnbetreiber. Ja, das finden wir jetzt gar nicht so gut, wenn unsere Mitglieder verpflichtet werden, das Produkt der Konkurrenz zu verkaufen.
Ja, und die Deutsche Bahn hat wieder ein anderes Problem. Die haben ja vor kurzem schon selbst angekündigt, dass es bei ihnen bald viel einfacher wird, internationale Tickets zu kaufen. Im Herbst wird die Bahn an eine technische Schnittstelle angeschlossen, sodass sie bis Ende 2026 Tickets aller großen Bahnen der Nachbarländer direkt anbieten und verkaufen kann. Ja, und jetzt hofft sie, dass die EU bei ihren Plänen solche bestehenden Systeme berücksichtigt. Sonst wären ja die Unternehmen, die schon in eine Harmonisierung investiert haben, möglicherweise schlechter gestellt.
Aus dem Europaparlament kommt tendenziell Zuspruch, natürlich vor allem vom progressiven Spektrum. Dem ist ja klimafreundlicher Verkehr eben besonders wichtig. Aber auch im konservativen Bereich gibt es durchaus Lob und aber auch Anregungen. Also zum Beispiel ein CSU-Abgeordneter hat dazu gesagt, ich paraphrasiere jetzt mal, aber so super Idee, aber bitte auch den Busverkehr einbeziehen, denn sonst profitieren wieder vor allem GroßstädterInnen, die eben ja mit Bahnhöfen an den internationalen Zugverkehr angeschlossen sind oder an den Fernverkehr im Allgemeinen. Und ja, genau, erstmal klingt es natürlich schön, wenn auch noch verschiedene Öffis zusammengedacht werden. Das wäre natürlich echt am allerbesten, wenn man wirklich von Haustür zu Haustür so buchen könnte. Auf der anderen Seite stelle ich mir jetzt vor, macht das die Sache natürlich auch wahnsinnig komplex. Also vielleicht sogar so sehr, dass man am Ende gar nicht vorankommt, wenn man alles auf einmal lösen will. Aber jedenfalls grundsätzlich würde ich sagen, scheint das Bahnpaket der EU-Kommission da auf ganz gute Stimmung zu stoßen.
Ja, und dann gibt es eine Sache, die sehr wohl direkt diese Sommersaison den Urlaub mit der Bahn erleichtert. Das ist das Familienticket, was die Bahn diese Woche angekündigt hat. Für 99,99 kann die ganze Familie im deutschen Fernverkehr hin- und zurückfahren, inklusive Sitzplatzreservierungen. Familie kann natürlich auch die Wahlfamilie sein, einfach bis zu 2 Erwachsene und 1 bis 3 Kinder, also insgesamt bis zu 5 Leute. Das gilt für die Sommerferienzeit, die ja nach Bundesländern gestaffelt beginnt und endet, aber insgesamt von Mitte Juni bis Mitte September läuft. Und Details dazu sollen Anfang Juni bekannt werden.
Ja, das ist schon echt günstig. Wobei man sagen muss, Kinder bis 14 fahren ja eh kostenlos mit, also auch so schon sehr gut. Ja, jedenfalls hat aber die Bahn mit dieser Aktion, die natürlich auch voll den PR-Anteil hat, total die Zeichen der Zeit erkannt. Also Benzin ist teuer, Kerosin ist teuer und die Bahn kann sich so als Entlasterin hinstellen, wo die Bundesregierung ja schon nur auf die AutofahrerInnen achtet. Also das ist ein kluger Schachzug von Bahnchefin Evelyn Paller, denn die hat natürlich andererseits ganz viele Baustellen, also auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also das Schienennetz ist immer noch in bedauernswertem Zustand. Die Sanierung dauert und schleppt sich. Ja, man muss da echt als Kundin Geduld haben angesichts der vielen Baustellen. Und genau.
Ja, und so eine kurzfristige Aktion kann natürlich nicht über grundlegende Probleme hinwegtäuschen, die weiter angegangen werden müssen. Die Pünktlichkeit der ICE und Intercity der Deutschen Bahn hat im vergangenen Jahr sogar noch weiter nachgelassen. Nur 60% der Fernzüge waren 2025 pünktlich. Und das heißt ja auch schon nur weniger als 6 Minuten zu spät. Zum Vergleich, 2015 waren noch knapp 3/4 der Fernzüge pünktlich, also deutlich mehr. Und Grund für die Verschlechterung sind vor allem die vielen Baustellen. Da hat Evelyn Paller vor einer Weile schon gesagt, 2026 steuert sie auch wieder die 60% Pünktlichkeit an. Einfach, weil die Baustellen ja wegen der maronen Schienen auch nicht einfach weg können. Und bis Ende 2029 soll es wieder auf 70% Pünktlichkeit im Fernverkehr hochklettern.
Ja, da sind wir sehr gespannt. Und ja, da ist eben so schnell wenig zu machen. Anders als bei so einer Gute-Laune-Spar-Ticket-Aktion, die geht eben schon dann einfach mal so. Schade natürlich, dass Alleinreisende oder Paare ohne Kinder wiederum nicht profitieren, nebenbei gesagt. Aber für viele Menschen dürfte es den Urlaub an der Ostsee, am Bodensee, in den Alpen, im Harz und so weiter eben doch ein bisschen günstiger machen. Das war das Klima-Update. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Das war in dieser Woche Franz Faupel. Danke und ein schönes Wochenende.
Danke auch von mir. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.